Moin und willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich habe einen Gast hier bei mir im Büro und freue mich darüber, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung auch. Ich bin Philipp Krohn. Ich bin seit 15 Jahren Wirtschafts- und Finanzredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und kümmere mich unter anderem neben einigen anderen Themen auch um Nachhaltigkeit, nachhaltige Finanzen. Und das führt mich hierher.
Genau. Also wir haben uns kennengelernt und haben festgestellt, dass wir viele Überschneidungen haben. Und dann hast du erzählt, dass du natürlich was total Tolles machst aktuell. Also du hast ja jetzt einen Release gehabt gerade. Magst du einmal erzählen, was da passiert ist und was du jetzt so gerade quasi in den Händen hältst?
Ja, sehr gern. Also ich habe ein Buch geschrieben, das nennt sich Ökoliberal. Das ist ein sehr programmatischer Titel und mit dem Untertitel »Warum Nachhaltigkeit die Freiheit braucht«. Es geht um das Spannungsverhältnis, in dem wir uns seit längerem bewegen. Das Bundesverfassungsgericht hat uns gesagt, wir müssen Klimaschutz machen, aber wir müssen es unter Bewahrung der Freiheit. Und das Buch lotet aus, wie wir Freiheit eigentlich verstehen können, wenn wir ökologische Grenzen wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Ernster, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Und versucht dann rauszufiltern, rauszuarbeiten, welche Wege man da gehen kann. Es gibt ökonomisch kluge Wege. Eben der liberale Ansatz, das ist das, was in dem Begriff ökoliberal ja drinsteht, ein marktwirtschaftlicher Ansatz, der von manchen, die sehr umweltbewusst sind, eben nicht mit sehr viel Vertrauen eben begleitet wird. Und da, glaube ich, gibt es auch viel an Aufklärungsarbeit, was man tun kann, dass wir sozusagen eine Art Synthese hinbekommen zwischen Umweltbewusstsein und liberalem Denken.
Das heißt, im Endeffekt weg von der Frontenbildung und hin zu einem Merge aus verschiedenen Wissensbereichen. Wie bist du darauf gekommen, das zu machen? Das ist ja jetzt, wir sind zwar beide im Bereich nachhaltiges Wirtschaften und nachhaltige Geldanlage unterwegs, aber man muss ja irgendwie dann vielleicht mal so einen Impuls bekommen, zu sagen, hey, jetzt schreibe ich ein Buch. Wie kam es dazu?
Ja, ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit Nachhaltigkeit, eigentlich schon vor dem Studium. Und Studium war dann Volkswirtschaftslehre und Germanistik. Da habe ich das Glück gehabt, dass ich einen sehr tollen Professor gefunden habe, der in die Grundlagen reingegangen ist von ökologischem und ökonomischem Denken. Das hat mich über Jahre sehr beeinflusst. Ich habe mein eigenes Leben auch ein bisschen versucht, darauf abzustimmen. Und dann war es klar, dass als Fridays for Future begann, ich mich da auch irgendwie für interessiert habe. Und ich bin dann auch zu den Demos von Parents for Future gegangen und habe dann die Transparente gesehen, auf denen immer sowas stand wie Climate Change, System Change. Ne? Also so, wir müssen, um den Klimawandel hinzubekommen, unser ganzes System umwerfen. Wir müssen weg vom Kapitalismus. Und das hat mich immer besorgt gemacht, weil ich glaube, dass der Kapitalismus eine sehr anpassungsfähige Ideologie ist, die man sehr gut auf solche neuen Herausforderungen auch hin abstellen kann. Und ich habe eben auch festgestellt, dass marktwirtschaftliche Instrumente in der Vergangenheit unglaublich erfolgreich waren. Beispielsweise der Emissionshandel, der ja in den drei Großsektoren ja bislang nur im Bereich Industrie und Energieerzeugung wirklich konsequent eingeführt ist und da zu wahnsinnig guten Ergebnissen geführt hat, die aber manchmal in der öffentlichen Debatte gar nicht so richtig diskutiert werden.
Ja, wir haben eben ja im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, dass es gewisse Entwicklungen gibt, die man so in der Form gar nicht so richtig mitbekommt. Also über positive Nachrichten wird jetzt nicht so extrem viel berichtet, leider. Und manchmal wäre es auch mal schön, diese guten Geschichten dann zu hören. Du hast ja eben über den Kapitalismus gesprochen. Ich sage ja immer liebevoll, die Wahrscheinlichkeit, dass man das System ändert, bevor der Klimawandel da ist, ist dann doch relativ klein. Deswegen müssen wir erstmal mit dem System arbeiten. Jetzt hast du ja eine gewisse Historie auch dann zu diesem Buch hin. Ne? Also was sind denn so die entscheidenden Faktoren neben deinem Studium, wo du sagen würdest, das hast du mit eingearbeitet? Also wo waren denn so Spotlight-artige Highlights, die in dem Buch verarbeitet sind?
Ich habe über die Jahre immer wieder großartige Leute kennengelernt, die in dieser Debatte rund um Wachstum und Ökologie eine zentrale Rolle spielen. Also ich habe zum Beispiel den Buchautor von den Grenzen des Wachstums vor etwa, wie lange ist es inzwischen, 12, 13 Jahren mal getroffen.
Es geht um die planetaren Grenzen, ne? Also das heißt für die Leute, die es jetzt vielleicht noch nie gelesen haben, wir haben so ein paar Bereiche, die besonders stark betroffen sind. Also machen wir so zwei, drei Spotlights, was sind so die Sachen?
Also die Grundidee von den Grenzen des Wachstums, das Buch ist ja 72 erschienen, das war ein Bericht an den Club of Rome, also Leute, die sich dieser Umweltsache verschrieben haben, die häufig hohe Leute waren oder auch Politiker, ehemalige Politiker, die in Sorge waren um die Zukunft des Planeten. Und die haben einen Auftrag gegeben an Forscher des Massachusetts Institutes of Technology, die dann mit einem mathematischen Modell versucht haben, herauszufinden, was passiert, wenn verschiedene Faktoren weiter wachsen. Und dann kommt man irgendwann an so Wachstumsgrenzen, das war deren Begriff. Und da ist vieles dran nicht gut gewesen. Ja, so dieser Glaube, ich kann jetzt mit einem mathematischen Modell alles erklären. Auf der anderen Seite ist es ihnen eben gelungen, Themen wie den Klimawandel schon sehr, sehr frühzeitig zu adressieren und aufzuzeigen, dass das ein künftiges Problem werden kann. Und wen ich getroffen habe, Dennis Meadows, ist jemand, der sehr verbittert war, dass er praktisch 40 Jahre lang in der Debatte gar nicht gehört wurde, obwohl er ja Grundlagen gelegt hatte für diesen Diskurs. Ich habe andere Leute getroffen, Amartya Sen ist zum Beispiel ein Ökonomie-Nobelpreisträger, den ich wirklich wahnsinnig bewundere, der ein völlig anderes Freiheitsverständnis uns vermittelt, darüber, dass er sagt, dass die individuelle Entwicklung ist Freiheit und nicht etwa das Erfüllen individueller Konsumbedürfnisse oder so. Und das bringt uns ganz viel weiter, finde ich, in dieser Diskussion um Nachhaltigkeit. Und Joe Stiglitz ist ein anderer Ökonomie-Nobelpreisträger, mit dem ich ein Interview machen konnte für die Sonntagszeitung bei uns. Das sind alles Leute, die so Impulse gesetzt haben, die dazu geführt haben, dass ich mit diesem ökonomischen Denken mich auch nochmal ein bisschen genauer auseinandergesetzt habe. Und dann gibt es aber eben auch Leute, die das in der Praxis versucht haben auszuleben. Es gibt so eine Bewegung, die nennt sich Transition Towns, die schon versucht haben, vor vielen Jahren sich frei zu machen von fossilen Brennstoffen, ein Leben zu führen, ne, wie man es eigentlich in der nachhaltigen Welt führen sollte. Das ist alles ein bisschen spinnert und das hat mal eine Zeit lang unheimlichen Aufwuchs gegeben. Inzwischen stagniert das so ein bisschen, aber ich finde es sinnvoll, das beides zu verbinden, also sozusagen die große ökonomische Perspektive und aber auch das Kleine, was experimentell so in der Straße ausprobiert werden kann. Da, glaube ich, können wir insgesamt noch besser werden, dass wir von diesen Experimenten auch noch Dinge in die gesellschaftliche Debatte reinbringen.
Ich meine, bei mir im Podcast ist es ja so, dass ich den einen oder anderen auch mit drin hatte, von den ganz Großen bis hin zu eben den Leuten, die in der Straße, wie du es eben genannt hast, dann auch gearbeitet haben und da jetzt Unverpacktläden machen oder eben auch fairen Handel machen und so weiter und so fort. Also von daher, ich verstehe sehr gut, was du damit meinst und ich finde das auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass man aus dem Kleinen ins Große vielleicht auch mal interpretiert und nicht immer nur irgendwie diesen großen Überblick dann entsprechend dann hat. Und das, was bei mir in der täglichen Beratung natürlich auch immer passiert, ist, dass es Menschen gibt, die sehr, sehr extrem teilweise auch ihre Nachhaltigkeit leben, aber dann dieses Vertrauen in die Banken so in der Form nicht haben. Und dann eben sagen, ja, dann lasse ich mein Geld zu Hause oder auf dem Girokonto rumliegen und mache damit halt gar nichts. Und wir versuchen natürlich eher, dass die Frage zu stellen, wie kann ich denn die Wirkung maximieren? Ne? Und das, was das Buch vielleicht auch als Überschrift haben könnte, ist, wie maximieren wir unsere Wirkung, ohne dabei selber drauf zu gehen. So, ne? Vielleicht ist es das, was da vielleicht auch bei rauskommen darf, weil fossile Brennstoffe habe ich eben auch nochmal im Fazit gelesen, dass wir da komplett von wegkommen müssen, aber geht natürlich auch nicht von heute auf morgen im Zweifel. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich finde, wenn man jetzt im Moment so sieht, wo der Aktivismus hingeht, mit immer drastischeren Methoden die Leute immer mehr aufschrecken und aber gleichzeitig unglaublich kleinteilige Lösungen vorzuschlagen, ein Tempolimit und ein 9-Euro-Ticket. Das 9-Euro-Ticket, von dem wir wissen, dass wenn es nicht richtig gut finanziert ist, dann die Bahn gar nicht mehr investieren kann, die ja nachhaltigen Verkehr irgendwie besorgt. Also ich finde das manchmal ein bisschen kurz gesprungen, was ich da so erlebe. Und gleichzeitig entsteht natürlich so ein Panikgefühl, das ich auch verstehe. Ich verstehe, dass die jungen Leute da auf die Straße gehen und sich festkleben. Das ist, ne, finde ich, emotional total nachvollziehbar, weil die ja mit der Welt leben müssen, die wir hinterlassen. Und gleichzeitig glaube ich, es gibt unglaublich viel schärfere und bessere und effektivere Mittel, um zum Ergebnis zu kommen. Ich komme zurück auf den Emissionshandel. Ich finde das einfach ein wahnsinnig gutes Instrument, das halt zeigt, also es ist eigentlich die Verbindung von diesem Gedanken Öko und Liberal. Denn ich kann ökologische Grenzen definieren und sagen, bis 2050 muss ich runterkommen von fossilen Brennstoffen. Und dann kann ich ein ökonomisches Instrument drüberlegen und sagen, bis dahin müssen wir das abgebaut haben. Und das machen wir mit Hilfe eines Preises, der sich aber nicht sozusagen, der nicht festgelegt wird von der Politik, sondern der sich aus den Mengen ergibt, die noch zulässig sind. Das finde ich wahnsinnig ökonomisch und also ich kenne auch keinen Ökonomen, der nicht sagt, eine gute Idee, wenn sie denn politisch konsequent durchgezogen wird. Ja. Und das ist der Zweifel, den ich habe, ne? Dass die Parteien dann eben doch, wenn es darum geht, den Menschen höhere Preise zuzumuten, eben doch nicht wollen. Mhm. Müssen sie aber.
Ja, ich denke, dieses Thema Konsequenz ist ja sowieso eines der zentralen Themen, denke ich mal, und auch so ein bisschen Beharrlichkeit dann eben auch dahinter, ne, weil das, was du eben auch als Frustration beschreibst, ist ja ein Tenor, den ich sehr häufig höre bei Leuten, die im Segment dann eben sind und die tatsächlich teilweise erstaunt sind, dass es doch nochmal auch so ein paar positive Entwicklungen gibt, mit denen sie jetzt vielleicht selber gar nicht so richtig gerechnet haben. Auf der anderen Seite ist es halt so, wir haben ein Finanzierungsproblem bei regenerativen Energien. Ich habe jetzt letztens gerade, also der Thorsten Schreiber von Africa Green Tech, mit dem ich auch einen Podcast hatte, hat gesagt, die alleine haben irgendwie eine Finanzierungslücke von irgendwie 100 Millionen oder sowas. Obwohl das halt tolle Projekte sind, die dann vielleicht auch auf anderen Kontinenten dafür sorgen, dass gar nicht erst in fossile Brennstoffe reingegangen wird. Also so wäre den Anfängen mäßig. Und umgedreht eben viel Geld, was jetzt wieder in fossile Brennstoffe reingeht, weil natürlich die Investoren gesehen haben, ja, die lösen sich jetzt von ihren Klimazielen. Das heißt, jetzt können wir da wieder rein investieren, weil die dürfen jetzt wieder. Wie gehst du mit solchen Konflikten um? Also was ist in deinem Buch denn vielleicht auch nochmal so ein Thema, wo man sagen würde, wie können wir als autonormalen Menschen vielleicht auch damit umgehen?
Ja, also ich glaube, dass es auch dafür wieder eine Abstimmung geben muss zwischen dem ganz Großen und dem ganz Kleinen. Was wir im Moment ja erleben, das war ja auch Gegenstand eben im Vorgespräch, dass eigentlich die effektivsten Klimaschutzmaßnahmen im Moment passieren auf europäischer Ebene. Und ich bin da schon sehr beeindruckt davon, dass dieser European Green Deal ja eine wirklich konsequente Politik entwirft, wie man die Finanzmärkte, sagen wir mal, mehr als anstupsen kann, in diese Richtung zu gehen.
Und das vielleicht, also ich muss dabei schmunzeln, weil tatsächlich ist es so, dass es natürlich jetzt Einfluss nimmt auf jeden einzelnen Kundentermin. Ne? Das heißt, na klar, man kann sich am Rande der Legalität oder außerhalb der Legalität bewegen und sagen, ich spreche Nachhaltigkeit nicht an. Es ist aber verpflichtend so, in egal was man macht, Versicherung, Geldanlage, egal was, muss man über das Thema sprechen. Und das ist schon eine extrem krasse Entwicklung gewesen. Ne? Und das ist jetzt eine Sache, die so innerhalb des letzten Dreivierteljahres ja passiert ist, dass es in jedem Kundentermin ja stattfinden muss. Also liebe Leute, für den Fall, dass euer Banker euch das nicht sagt, der muss und ihr könnt ihn theoretisch auch verklagen dafür. Ne? Also das ist eine schöne Entwicklung. Also
und das ist, finde ich, eben auch im Green Deal konsequent durchgezogen. Wir haben eben die Regulierung auf ganz hoher Ebene, dass also Unternehmen mit ihren Nachhaltigkeitsberichten ja nachweisen müssen, was sie tun. Ich sehe im Moment, dass Berater wirklich, denen wird die Bude eingerannt, wenn sie wissen, wie man praktisch von CO2 oder wie man CO2-Ziele besser erreichen kann. Da gibt es viele gute Initiativen und also bis zu den DAX-Konzernen sind die auch alle irgendwie gerade dabei, gute Methoden zu suchen. Und auf der anderen Seite, was du ansprichst, eben auf Vermittlerebene, da sind wir ja ganz nah irgendwie beim Kunden. Natürlich suchen Vermittler jetzt im Moment noch nach Wegen, wie positionieren sie sich eigentlich selber dazu. Ne? Und ich finde, da gibt es eine gute Antwort drauf, die mir mal ein Vermittler gegeben hat. Er sagt, ich gucke mir einfach mal diese 17 UN-Nachhaltigkeitsziele an und beschreibe, auf welche ich eigentlich Einfluss habe als Finanzberater. Und darüber rede ich mit den Kunden. Und das sind Dinge, die können halt Pioniere so für sich machen, aber jetzt kriegen sie halt eine wahnsinnige Resonanz, weil es eben diese Verpflichtung gibt. Und das finde ich, also von der Taxonomie eben bis hin zu diesen ganz kleinen Fragestellungen, die sich im Kunden-Vermittler-Gespräch irgendwie ergeben, da ist eine Menge an Substanz drin, wie man halt zu mehr Nachhaltigkeit kommen kann.
Jetzt hast du ja vorhin auch was über Resonanzen gesagt, in der Art und Weise, wie dein Buch jetzt aufgenommen wird. Vielleicht kannst du mal sagen, seit wann gibt es das Buch und wie hat sich das jetzt so entwickelt über die Zeit? Wie ist die Resonanz?
Das ist Ende März erschienen und ich freue mich darüber, was da teilweise für interessante Debatten draus gekommen sind. Jetzt gibt es aktuell gerade eine Diskussion, die ich führe mit dem früheren Umweltpolitiker und Ökonomieprofessor Reinhard Loske. Das ist einer der Väter des EEG, des Erneuerbaren Energiengesetzes. Und mit dem habe ich so einen Schlagabtausch in einer Philosophiezeitschrift Agora 42, wo wir uns praktisch eine Woche durfte ich einen Aufschlag machen. Er hat reagiert und ich darf jetzt nochmal darauf kontern. Das sind natürlich Diskussionen, die unheimlich stark in die Inhalte reingehen und das macht großen Spaß. Es gibt Resonanz im politischen Raum, darüber freue ich mich. Es gibt Politiker, die das öffentlich posten, dass sie das Buch gerade gelesen haben und dass sie davon was mitgenommen haben. Auch das macht natürlich Spaß. Und dann gibt es aber eben auch so ganz unterschiedliche Abstufung. Ich erlebe das bei den Grünen, obwohl ich die Grünen sehr kritisiere, auch in dem Buch, es sehr viel Interesse gibt, sich darüber auszutauschen. Das erlebe ich übrigens auch bei der Union. Also aus der CDU und CDU-nahen Institutionen gibt es eben auch das Bedürfnis, sich darüber auszutauschen. Auch im liberalen Umfeld, also was Naumann-Stiftung und FDP-Politiker angeht, sehr schön. Und dann sind es die Sozialdemokraten, bei denen man ja eigentlich immer davon ausgegangen ist, dass das Thema Nachhaltigkeit für sie eine große Rolle spielt. Da habe ich zum Beispiel noch gar keine Resonanz bekommen. Da würde ich mich total freuen, wenn aus der Ecke auch noch mehr käme, weil ich glaube, dass da auch Anknüpfungspunkte sind. Wenn ich mal an alte große SPD-Nachhaltigkeitspolitiker denke, wie Erhard Eppler oder Hermann Scheer oder Volker Hauff, das sind ja alles große Namen, die wirklich viel in Sachen Nachhaltigkeit getan haben. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt in der neuen Ausrichtung der SPD nicht mehr ganz so eine große Rolle spielt, wo man doch eher die Industriepartei ist.
Was interessant ist, weil ich tatsächlich auch ein, zwei Mal schon eingeladen worden bin von von der Jugendorganisation der SPD und die halt sehr, sehr klar dann auch gesagt haben, hey, das ist ein Thema für uns und das finden wir auch wichtig, dass man sich da so von der Basis loskoppelt, ist schon spannend. Ne? Also ich meine, das ist ja eigentlich der Punkt, wo die hergekommen sind. Das S in ESG steht ja noch irgendwie für sozial. Und das S bei der SPD, wofür steht das noch? Naja. Aber finde ich super spannend. Das heißt, du kriegst im Zweifel jetzt aber sehr viel positives Feedback oder ist es auch so, dass da mal kommt, hey, wieso machst du das und das passt nicht in unser Lebensbild rein oder ist es durchweg positiv?
Also es ist eher positiv. Auch das macht mich ein bisschen skeptisch. Ich würde gerne natürlich auch mal so die Fundamentalkritik bekommen. Und ich glaube, dass für viele Klimaaktivisten beispielsweise das auch eine Zumutung ist, weil es ja vielleicht einigen ihrer Vorstellungen widerspricht. Gleichzeitig biete ich eigentlich auch dahin so ein paar Angebote zum Dialog, weil ich eben auch seit vielen Jahren, ich habe damals in meinem Studium meine Abschlussarbeit zur Wachstumskritik gemacht und nehme diese wachstumskritischen Positionen auch total ernst und glaube, dass da auch eigentlich sozusagen ein Angebot für Dialog wäre, auch wenn ich es nicht ganz so platt gerne habe. Ne? Also ich finde das, was so unter Degrowth manchmal vermittelt wird, wir müssen diesen Industriesektor schrumpfen, damit wir dann irgendwie zu unseren Nachhaltigkeitszielen kommen, das ist mir ein bisschen zu einfach gedacht. Ich halte es gut, wenn man diese ökologischen Grenzen, die wir haben, durch politische Instrumente wirklich setzt und dann sagt man, darunter darf der Markt aber agieren, der macht das dann selbst, dann brauchen wir eigentlich auch kein Verbrennerverbot, dann kriegen wir es eigentlich auch mit den Wärmepumpen relativ einfach hin, weil wir keine technologischen Vorgaben darüber machen, was sich durchsetzen soll, sondern dann wird einfach der Preis und die Praktikabilität und die Technologie entscheiden, das ist das beste Modell für dieses Haus. Also ich finde, dass da unsere Diskussionen eigentlich eher umgekehrt oft sind. Wir wollen irgendwie ein Problem lösen und dann wollen wir es ganz schnell machen. Aber so dieses sich langfristig irgendwie darauf zu verlassen, dass wenn wir einen Deckel setzen, der Deckel auch eingehalten wird, wenn wir es wirklich ordnungsrechtlich ganz hart machen, das wäre mir eigentlich der bessere Ansatz.
Mhm. Ja, wobei natürlich viele, du hast es eben ja auch schon angesprochen, dann das Gefühl haben, wir sind eigentlich schon spät dran, ne, und haben jetzt nicht mehr so extrem viel Zeit. Auf dem Standpunkt könnte man ja stehen, theoretisch. Und dementsprechend kann das ja vielleicht auch nochmal so ein Aspekt sein. Und ich weiß nicht, ob du das auch so spürst, kann es ja so sein, dass jetzt in der Corona-Zeit halt viele Sachen auch mal schneller gegangen sind und dann plötzlich vielleicht diese Mentalität da ist, hey komm, wir schaffen das irgendwie mal auf schnelle Sicht. Bei den LNG-Terminals hat es auch funktioniert, jetzt muss es doch bei den anderen Sachen auch funktionieren. Und dann werden Dinge eher mit der heißen Nadel gestrickt und dann muss man doch nochmal zurückrudern. Das ist so das Gefühl, was ich jetzt politisch in letzter Zeit habe irgendwie. Teilst du das oder ist es eher so, dass du sagen würdest, eigentlich kommen wir ganz gut voran? Du hast ja europäische Ebene gesagt, da funktioniert es ja ganz gut.
Genau, also ich glaube, die europäische Ebene profitiert sehr davon, dass es keine europäische Öffentlichkeit gibt und die einfach so ein bisschen machen können. Ne? Mhm. Und diese ganzen schrägen Debatten, die wir manchmal in Deutschland haben, die auch angefeuert werden vom Boulevard, ich meine, wir haben jetzt irgendwie über Monate eine Berichterstattung über den Heizhammer gehabt. Natürlich bringt das die Leute auf und wir führen keine richtig sachliche Debatte. Und gleichzeitig, ja, also heiße Nadel, würde ich auf jeden Fall sagen, hat das Bundesverfassungsgericht ja auch klar entschieden, ne, auf diese Intervention von Thomas Heilmann, dem CDU-Politiker. Das ist ein total richtiger Punkt. Wir können ja nicht sozusagen aus der Krisenerfahrung von Corona immer so weitermachen, dass wir irgendwelche Schnellgesetze machen, die nicht so richtig durchdacht sind, sondern wir müssen uns schon den parlamentarischen Verfahrensweisen wieder widmen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber mich sorgt halt auch so ein bisschen, dass hier gerade bei diesem Gebäudeenergiegesetz eben nach einem sehr rigorosen Plan vorgegangen worden ist. Der kam ja mal aus dieser Idee der Denkfabrik Agora Energiewende. Und dann scheint es mir so zu sein, dass von der Politik Zielvorgaben gemacht werden. Wir wollen 500.000 Wärmepumpen pro Jahr und dann haben wir einen Erfolg und dann können wir in 4 Jahren sagen, wir haben echt in dieser Legislatur einiges erreicht. Das geht mit dem Emissionshandel natürlich nicht. Da sagt man, bis ins Jahr 2050 muss ich bei Null landen und dann wird sich das irgendwie einpendeln. Die Wirtschaftsakteure werden da so ein bisschen miteinander spielen. Wo ist es gerade am günstigsten, CO2 einzusparen? Ökonomisch ist das viel effizienter, aber politisch bringt es natürlich viel weniger direktes Ergebnis. Und deswegen verstehe ich auch, dass Politiker vielleicht nicht so viel Lust haben, sich auf den Emissionshandel zu verlassen.
Ich meine, das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion um Impact, also das heißt, welche Wirkung erzeuge ich mit welcher Aktion? Also bei nachhaltiger Geldanlage wird das ja jetzt groß diskutiert, auch auf europäischer Ebene, dass man das nicht im Namen benutzen darf und so weiter. Das hört sich ja fast ähnlich an, ne? Also welchen Impact habe ich auf mein Land als Politiker? Aber wenn wir über Impact sprechen, was für einen Impact hast du denn, wenn du jetzt mit dem Buch erfolgreich bist, wenn möglichst viele Leute die Sachen lesen und vielleicht auch in die Realität umsetzen? Was ist so die Vision, die dahinter steckt und worauf freust du dich?
Also ich hoffe darauf, dass es Leuten vermitteln kann, dass es ernst ist. Ja, wir müssen viel für Nachhaltigkeit tun, dass es aber auch Instrumente gibt, die gut sind. Und dass es auch ein bisschen was mit einem selber zu tun hat. Also ich mache zum Beispiel in dem Buch größere Rechnungen auf, was bringt eigentlich mehr Verzicht oder Technologie? Und die Antwort ist überraschend, das kann man so einfach gar nicht sagen. Es gibt Bereiche, in denen ist Verzicht gut. Also wenn ich meine eigene Mobilität auf die Hälfte reduziere und deswegen weniger fossile Brennstoffe verbrenne, dann hat das einen Riesenimpact. Aber wenn ich irgendwie in ein kleineres Haus ziehe, dann hat das viel weniger Einfluss, als wenn ich eine Wärmepumpe oder eine Dämmung mache. Also und Dämmung und Wärmepumpen sind halt technische Lösungen, das muss man auch mal ganz klar sagen. Da wird investiert in eine bessere Art und Weise, wie wir Wärme in der Wohnung haben. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute sich selber mal auseinandersetzen damit, was ist ihr eigener Footprint und wie können sie eigentlich was für den eigenen Footprint tun. Und wenn dann sozusagen top-down, also eine gute Politik, die das so sozusagen runter definiert und bottom-up, also von den Leuten selbst, kommt auch die Bereitschaft, sich auf nachhaltige Lösungen einzulassen. Ich glaube, dann kriegt man irgendwie was hin, was zufriedenstellend ist. Denn im Moment erlebe ich, dass viele Leute total desperat sind und sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll und fliegen dann doch im November nach Teneriffa, weil sie irgendwie eben das Gefühl haben, ihr eigener Impact ist so klein, dass es total unbedeutend ist. Aber ich hätte es gerne irgendwie, dass wir uns gemeinsam Gedanken darüber machen würden, wie können wir es politisch lösen? Bitte marktwirtschaftlich, weil es einfach besser funktioniert. Und dann aber gleichzeitig auch sozusagen unseren eigenen Impact irgendwie mit einrechnen.
Das, was ich auch höre, also ich finde das eine schöne Richtung, du hast es als zufriedenstellend jetzt gerade formuliert. Ich würde mich mehr ein bisschen noch darüber freuen, zu sagen, hey, ein bisschen Freude an dem eigenen Footprint dann eben auch zu haben und zu sagen, vielleicht auch das ein Stück weit messbarer zu machen. Ich habe auf meiner Seite eben auch dann diesen CO2-Fußabdrucksmesser-Rechner dann eben mit drin vom Umweltbundesamt. Und ich freue mich immer darüber, wenn ich sagen kann, hey, weißt du was, ich habe mich nochmal ein bisschen runter reduziert und so weiter. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich habe jetzt, bin heute, hat mich einer meiner Kunden, hat mir eine Kiste von der Kooperative hier geschenkt, also dass ich dann jetzt eben auch Gemüse bekomme vom Umland. Und solche Sachen machen mir halt Spaß, ne? Ich glaube halt, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr dazu hinkommen müssen, noch dann diese Freude an der eigenen Wirkung dann wieder auch zu entdecken und zu sagen, hey, weißt du was, das, was ich tue, hat irgendwas Wichtiges eben auch. Und deswegen, das, was du tust, ist sehr, sehr wichtig, finde ich sehr schön, augenöffnend und hat mir eine riesige Freude bereitet, dich jetzt heute hier zu haben. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Buch und wünsche euch allen da draußen, dass ihr sofort in den Buchladen lauft und dann magst du einfach nochmal sagen, das Buch, den Buchtitel.
Ja, das Buch heißt Ökoliberal. Warum Nachhaltigkeit die Freiheit braucht und ist im FAZ-Buchverlag erschienen.
Ja, Philipp Krohn, schön, dass du da warst. Es war mir eine Freude.